ARD.
Ein Mitarbeiter von uns war gerade auf der anderen Wiese am Gärreste ausbringen, also Düngen einer Wiese, Kuhlage, falls du es nicht weißt. Das ist eine Kreislaufwirtschaft, die wir da betreiben. Und der Treckerfahrer sagte dann, Mensch, ich will dich nicht beunruhigen, aber hier sind zwei Kraniche, die fliegen nicht weg, wenn ich mit meinem Trecker ankomme, und zwei Kraniche, die versuchen von mir wegzufliegen und stürzen wieder vom Himmel.
63 Hektar.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Mokwitz.
Oha, es wird diskutiert. Es gibt momentan ein wichtiges Thema in der Landwirtschaft. Maja, war wahrscheinlich bei dir auch, ne?
Bei mir auch so, vor allem in den sozialen Medien. Mhm. Ich glaube, es gibt gerade sogar zwei wichtige Themen und wir thematisieren heute sogar beide.
Ja, Tatort. Was macht das mit dir, Maja?
Ja, Tatort.
Es wird in der Landwirtschaft viel über den Tatort vor kurzem diskutiert und der öffentlich-rechtliche Rundfunk, zu dem wir ja gehören, hat da ein bisschen was einstecken müssen.
Das stimmt. Und zwar haben sich die Landwirte und Landwirtinnen darüber aufgeregt, dass an einem so wichtigen Tag wie Sonntag, wo so viele Menschen den Fernseher einschalten, Themen, für die wir uns so stark einsetzen und so lange schon versuchen aufzuklären, das so dramatisch dargestellt wird in Bezug auf Pflanzenschutzmittel im Obstanbau beispielsweise.
Ich habe ihn ja nicht gesehen. Erzähl mal, was wurde denn da dargestellt?
Also man sieht eine landwirtschaftliche Familie, die ja einen Obstbaubetrieb hat, und es ist die Zeit, wo auch Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden, und da wird ganz oft das Wort Glyphosat und Glyphosat-Mafia, also allein schon diese Begriffsbezeichnung ist ja schon sehr dramatisch, verwendet, die definitiv nicht so eingesetzt wird, wie sie da gezeigt wird, denn Glyphosat ist ein Totalherbizid und würde dazu führen, dass der komplette Baum die Photosynthese einstellt und somit stirbt.
Ah, okay.
Davon hätte der Landwirt also gar nichts. Ich würde das gerne mal nicht nur hier ganz kurz im Einstieg thematisieren, sondern uns tatsächlich mal einen Obstbauern einladen, der uns dann darüber erzählen kann.
Das können wir gerne mal machen. Ich habe nur mitgekriegt, dass die Fernsehmacher da ordentlich einstecken mussten und mussten sich auch rechtfertigen für diese etwas überzogene Darstellung.
Kannst du es denn verstehen?
Ich kann das verstehen, klar, logisch. Ich denke auf der einen Seite natürlich, ja, es ist Film, aber auf der anderen Seite würde ich sagen, okay, wenn da Fehler gemacht werden in der Darstellung, dann muss man sich nicht wundern, dass man dafür auch dann angezählt wird.
Ja, und ich finde, selbst wenn es ein Film ist, spiegelt es ja irgendwo eine Pseudorealität wider. Also es spielt ja im Hier und Jetzt.
Ja.
Und ich denke, dass wenn Menschen das gucken, dass es schon deren Meinung mitformt.
Ich muss mir den Tatort, glaube ich, nochmal angucken, aber ich habe die Diskussion mitbekommen. Wie ist denn dein Puls jetzt gerade, Maja?
Mein Puls? Ach, ich fahre ja eh nicht so schnell hoch, falls es schon mal aufgefallen ist. Ich versuche immer relativ ruhig zu bleiben. Und ich glaube, es gibt auch Wichtigeres als den Tatort, nämlich zum Beispiel heute unser heutiges Thema.
Allerdings, die Vogelgrippe. Darüber wollen wir heute reden, aber bevor es losgeht, müssen wir vielleicht erstmal sagen, wer wir sind. Ne? Also ich bin Stadtkind, Andreas Kuhlage, ich mache normalerweise Radio und betrachte das Thema Landwirtschaft immer so aus Verbraucherperspektive und beobachte immer wieder, dass viele Leute so bei Landwirtschaft die Nase rümpfen und eigentlich gar nicht so viel Ahnung haben. Und ich lasse mich hier schlau machen. Weil ihr das nicht machen müsst, mache ich es für euch. Maja Mokwitz ist hier unser Landkind.
Ich lasse mich hier schlau machen. Ja, ich freue mich immer, dass wir hier so angeregt uns miteinander austauschen können oder diskutieren können, so wie auch heute über die Vogelgrippe. Genau, mein Name ist Maja Mokwitz. Ich selbst komme von einem konventionellen Ackerbaubetrieb, habe Landwirtschaft in Göttingen studiert und freue mich, dass wir hier immer so viel quatschen.
Ja, das ist 63 Hektar, der Landwirtschaftspodcast vom Norddeutschen Rundfunk. Und alle zwei Wochen quatschen wir hier über alles, was mit Landwirtschaft zu tun hat und versuchen auch so ein bisschen Vorurteile abzubauen und wieder miteinander ins Gespräch zu kommen, bevor man übereinander rummeckert.
Ne?
Ne?
Ja. So.
Und wir kümmern uns natürlich auch immer um aktuelle Themen. Und momentan gibt es, glaube ich, kein anderes Thema, zumindest unter Viehzüchtern, die mit Federvieh zu tun haben, als die Vogelgrippe. So früh und so schlimm war es schon lange nicht mehr mit der Vogelgrippe. Was ist da los, fragen wir uns. Wir sprechen gleich mit unserem Gast. Er kommt aus Brandenburg und hat dort Enten und Gänse. Und wie dem gerade zumute ist und wie das seinen Betrieb beeinflusst, darüber reden wir gleich. Aber ich finde, wir müssen uns erstmal so ein bisschen mit der Materie vertraut machen. Ist das auch in deiner Landwirtschaftsbubble, in deinem Umkreis gerade Thema? Weil du machst ja eigentlich Ackerbau, Maja.
Genau, wir machen reinen Ackerbau, wir halten keine Tiere, aber wie das so ist in der Branche, man hat natürlich viele Freunde, die auch gerade Gänse beispielsweise halten. Und die Betriebe, die ich jetzt kenne, die haben jetzt schon vorläufig die Schlachtungen eingeleitet, damit sie ihre Gänse überhaupt noch verkaufen können. Bis Weihnachten wäre es natürlich noch ordentlich Zeit gewesen, knapp 8 Wochen. Und das heißt, das Geflügel wird natürlich noch vor Endgewicht geschlachtet. Das erwartet natürlich auch einerseits der Kunde, dass man da ein prächtiges Stück bekommt. Und andererseits ist es natürlich auch Gewicht, was man hätte verkaufen können. Also am Ende fehlt auch ordentlich Geld. Und ja, das ist traurig mit anzusehen.
Ja, das ist irgendwie auch so komisch. Man guckt ganz anders in den Himmel. Also wenn man nach oben guckt, früher war es so, oh, guck mal hier, die Vögel.
Ich höre auch ganz anders das Gezwitscher.
Ja?
Ja, wenn ich so durch die Feldmark laufe und irgendein Gezwitscher höre, denke ich, ne?
Es ist nicht mehr, ach, guck mal, du süßer Kleiner, sondern es ist irgendwie so, bleib bloß weg.
Ja, oder muss ich irgendwo hinschauen, leidet schon irgendwo jemand und so weiter. Mhm.
Tatsächlich ist es auch so, dass wir das auch im Programm, ich moderiere ja nebenbei auch noch als Moderator für NDR 1 Niedersachsen, wir haben auch mittlerweile darüber gesprochen, was Verbraucher selbst tun können. Also wenn du mit dem Hund unterwegs bist, musst du aufpassen, weil Hunde können natürlich auch, wenn sie in Kontakt kommen mit toten Tieren, das Virus weitergeben. Also es betrifft wirklich nicht nur Landwirte, nicht nur Menschen, die Tiere züchten, also Vögel, sondern auch jeden in diesem Land. Natürlich auch Verbraucher, klar.
Aber darf ich da einmal kurz reinspringen? Ja. Wir wollen ja mit dieser Folge keine Ängste schüren. Wir haben uns extra noch eine Expertenstimme eingeladen. Und zwar haben wir Professor Christa Kühn zu Gast.
Ja, die ist die Präsidentin des Friedrich-Löffler-Instituts. Das ist das Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit. Und die sagt, ja, in diesem Jahr sind besonders viele Tiere betroffen. Mehr als 60 Geflügelbetriebe allein im Oktober. Und bei den Wildvögeln sind es in diesem Jahr vor allem die Kraniche. Stellt sich natürlich die Frage, Frau Kühn, warum ist es dies Jahr so schlimm?
Der Grund, warum es dies Jahr so schlimm ist, kann man das eigentlich noch nicht so richtig sagen. Also was definitiv der Fall ist, ist, dass wir eine sehr hohe Viruslast in der Umwelt haben, weil die Kraniche am Ende eigentlich nur die Spitze des Eisbergs sind. Das ist eine Tierart, die das Virus offensichtlich in den Jahren bei uns vorher noch nicht gesehen hatte und deswegen auch grundsätzlich eh schon sehr empfänglich ist und keinen Kontakt hatte, darum diese starken klinischen Ausfälle hat und auch eben die viele Todesfälle. Wir müssen aber davon ausgehen, dass auch unter der Decke viele Wildvögel, gerade das Wassergeflügel, Enten und Gänse, dass da auch das Virus sehr stark kursiert, ohne dass die Tiere jetzt sehr stark krank werden. Dadurch haben wir wahrscheinlich eine sehr hohe Viruslast in der Umwelt. Und das macht natürlich die Vorsorge auch in den Geflügelhaltungen sehr schwierig. Es reichen offensichtlich kleine Mengen aus von Kontaminationen, um das Virus in den Bestand zu bringen. Und diese kleinen Mengen sind offensichtlich in großer Vielzahl überall in der Umwelt auch vorhanden.
Ja, wie infizieren sich denn die Tiere eigentlich?
Ja, die infizieren sich in aller Regel über den Kontakt, dadurch, dass sie das halt mit dem Schnabel irgendwie aufnehmen, dass sie das picken. Natürlich kann man auch Tröpfcheninfektionen haben von Tier zu Tier. Das spielt aber sicherlich nur dann eine Rolle, wenn die Tiere ganz unmittelbaren Kontakt mit Wildvögeln haben. Also das ist wahrscheinlich in zu großen Teilen ein Kontaminations- und vielleicht auch ein gewisses Lüftungsproblem bei einigen Haltungen.
Und was hilft dann gegen die Vogelgrippe?
Naja, also gegen den Wildvogelzug kann man ja und sollte man auch nichts tun. Da muss man der Natur einfach seinen Lauf lassen. Einsperren, da geht ja die Diskussion auch um die Aufstallgebote, die man dann einige auch flächendeckend, manche sogar ganz deutschlandweit fordern. Aber wir sehen schon, dass wir auch Ausbrüche in geschlossenen Stallhaltungen haben. Das ist also nicht das Golden Bullet. Und außerdem gibt es ja einiges an Haltungsformen, die wir eigentlich gerne haben möchten. Außenhaltungen, gerade was Wassergeflügel angeht, Gänse geht es ja auch kaum anders. Das ist auch nicht die absolute Lösung. Es wird einfach nur eine gemeinsame Anstrengung geben müssen, dass wir uns weiter mit Biosicherheit beschäftigen und vielleicht gegebenenfalls auch für einige Haltungsformen die Impfoptionen sehr ernsthaft überlegen.
Seit 2023 gibt es ja die Option, gegen die Vogelgrippe zu impfen. Jetzt aber das ganze Geflügel durchzuimpfen, ist auch keine Option. Warum eigentlich?
Es lohnt sich eben nur dafür, Haltungen mit länger lebenden Geflügel, also zum Beispiel gerade die Enten und Gänse. Allerdings ist die Impfung, wir kennen das ja aus Corona, nicht mit einer sterilen Immunität verbunden. Das heißt, Tiere können trotzdem sich infizieren und können das Virus auch trotzdem, wenn auch in deutlich geringer Menge, ausscheiden. Und das heißt, man muss unbedingt verhindern, dass unter dieser Impfdecke das Virus sich weiter vermehrt und dann möglicherweise auch sich Varianten ausbilden, die noch gefährlicher sind. Und die entsprechenden Überwachungsmaßnahmen brauchen eine deutlich staatliche Koordinierung. Das ist aufwendig. Das ist die eine Geschichte. Und die andere Geschichte ist natürlich, die Besorgnis, dass weltweit das zum Anlass genommen werden könnte, Deutschland für den Import von bestimmten Geflügelprodukten zu sperren. Dass die Staaten halt sagen, naja, also wenn ihr Überwachung macht, ist ja alles schön und gut, aber vielleicht funktioniert die ja doch nicht so richtig und wir schleppen uns damit unerkannterweise das Virus dann doch ein.
Ich frage mich also als Verbraucher, wie ist es denn für uns Menschen? Wie gefährlich ist die Vogelgrippe da und auch für Haustiere?
Also wir sagen immer, dass das Risiko einer Infektion für den normalen Bürger eher gering ist. Das heißt, wenn er sich nicht mit infizierten Vögeln in Kontakt ist, sei es nun Wildvögel oder bei der Beräumung von solchen betroffenen Beständen, dann ist die Infektionsgefahr gering. Und diese anderen Personen haben halt ein mäßiges Infektionsrisiko. Bislang gibt es keinen Hinweis darauf, dass der aktuell kursierende Stamm von H5N1, der hier bei uns auftritt, ein gesteigertes zoonotisches Potenzial haben würde. Es ist nach wie vor, nach allem, was wir wissen, ein Vogelvirus.
Also zoonotisches Potenzial heißt, kann es vom Tier auf den Menschen überspringen? Also das ist gering, da können wir schon mal beruhigt sein. Aber ich meine, jetzt steht die Weihnachtszeit vor der Tür, alle denken an die Weihnachtsgans und auch an Enten. Was bedeutet die Vogelgrippe jetzt für die Verbraucher?
Wir müssen uns einmal in Relation setzen. Wenn wir gerade an Gänse und Enten denken, nur 20% der Gänse und Enten, die in Deutschland auf die Teller kommen, werden in Deutschland produziert. Das heißt also, da ist ein erheblicher Anteil an Produktion im Ausland. Kommt die Frage in Polen, Ungarn, ja, da gibt es auch Ausbrüche von Geflügelpest, aber zumindest die Zahlen sind jetzt nicht so hoch wie bei uns. Das heißt also, die Sorge, dass man jetzt überhaupt eine Ente oder Gans auf den Teller bekommt, die ist, glaube ich, eher unbegründet. Was sicherlich mich selbst auch betroffen. Ich hole mir gerne von einem regionalen Produzenten mit Auslandshaltung eine Weihnachtsente. Das fällt in diesem Jahr von dem weg, weil das auch ein Betrieb war, der halt vorzeitig gekollt werden musste. Das heißt also, die Geflügelpest kann dazu führen, dass bei der regionalen Vermarktung der ein oder andere Lieferant halt nicht liefern kann. Was Eier angeht, muss man das auch in Relation sehen. Die hunderte von Millionen Hühnern, die wir in Deutschland haben, dagegen ist, auch wenn es sicherlich bedrückend ist, was da gekollt wird, mittlerweile wahrscheinlich so knapp 1 Million, ist das eher im Bereich von 1% und weniger, was jetzt die Geflügelhaltung in Deutschland angeht.
Mhm. Okay. Ich schaue ja auch immer gerne nach vorne. Wie ist denn da die Perspektive? Wie geht es jetzt weiter mit der Vogelgrippe?
Was wir sicherlich sagen können, ist, dass es kurzfristig definitiv weitergeht. Wir werden natürlich erleben, dass der Vogelzug gerade hier im Nordosten langsam abebbt. Er ist noch nicht durch. Wenn wir einmal noch eine Kaltfront bekommen, da gibt es noch mal einen Schwung Vögel, die hier noch mal durchziehen. Das ganze Geschehen wird sich weiter wildvogelmäßig Richtung Südwesten verlagern. Das Kursieren von Vogelpestvirus in den Wildvögelbeständen kann weiter bestehen und von daher können wir schwer Prognosen geben, wie es weitergeht. Wichtig ist vor allen Dingen, dass Biosicherheit wirklich extrem wichtig ist, weil wir unbedingt verhindern müssen, dass es zu diesen Sekundärkettenausbrüchen kommt. Also fahrende Geflügelhändler oder nicht ganz gut eingehaltene Biosicherheit, wenn man mit gemeinsamen Futter oder gemeinsamen Maschinen oder was auch immer, Biosicherheit ist da ganz entscheidend, wie es in den nächsten Wochen weitergehen wird.
Also das Thema Vogelgrippe wird uns weiter beschäftigen, aber für die Verbraucher besteht keine direkte Sorge jetzt. Aber wo wir Sie mal gerade an der Strippe haben, Frau Dr. Kühn, wir haben eine Mail bekommen. Einer unserer Hörer, ein Hekti, schreibt, er hat einen Ackerbauern als Nachbarn und der habe seine ganz eigene Meinung zu den toten Kranichen erzählt. Der sagt, er hat letztens Winterweizen ausgebracht, gebeizten Winterweizen und der ist, wird Maya bestätigen, ist mit Pestiziden behandelt.
Genau, der ist ummantelt mit Schutz, damit der gute Startbedingungen hat.
So, und dann schreibt er weiter, hinterher tummeln sich dann immer Scharen von Vögeln auf dem Acker, auch Kraniche, und die picken nach der Saat. Ist es da nicht möglich, dass einige Kraniche vielleicht vergiftet werden und deshalb teilweise apathisches Verhalten zeigen und angeblich vom Himmel fallen? Was ist Ihre Meinung dazu, Frau Kühn?
Wir bekommen die Einsendung der Vögel und weisen das Virus nach. Und was wir gleichzeitig auch tun, ist, das Virus auch zum Beispiel im Gehirn nachzuweisen. Das heißt, wir haben nicht nur einen Virusnachweis, sondern wir haben auch den Nachweis, dass es in relevanten Organen vorhanden ist. Und damit ist, glaube ich, die Kausalkette schon sehr dicht. Dass jetzt in größerem Maße Pestizidverunreinigungen an dem massenhaften Kranichsterben beteiligt sein sollten, das halte ich doch für eine etwas eher sehr unwahrscheinliche Beobachtung. Das ist einfach, dass Vogelgrippe Geflügelpestvirus, was die Tiere leider umbringt.
Okay. Vielen Dank, Frau Dr. Kühn, für diese Einschätzung und auf jeden Fall für diese Infos zum Hintergrund. Ja, heute geht's hier bei 63 Hektar um die Vogelgrippe. Da nehmen wir uns sehr, sehr viel Zeit. Aber manchmal hat man das Gefühl, dass man sich woanders auch mal so viel Zeit nehmen sollte für die Themen. Und da setzt ein anderer Podcast an, den ich an dieser Stelle mal ganz kurz bewerben möchte. 15 Minuten der Tagesschau-Podcast am Morgen. Der schaut immer auch wieder anders auf Nachrichten und fragt sich, ja, wie können wir damit umgehen? Was könnten pragmatische Lösungen sein? Nicht einfach nur die Nachricht, sondern auch, was könnte man tun, damit vielleicht aus der schlechten Nachricht etwas Positives wird. Ist immer wahnsinnig unterhaltsam, alltagsnah und vor allem kurz und informativ. Also jeden Morgen in einer Viertelstunde, 15 Minuten der Tagesschau-Podcast am Morgen ist wie 63 Hektar in der ARD-Audiothek verfügbar. Hört mal rein, den Link findet ihr in unseren Shownotes. So.
So, und bevor du jetzt gleich unseren Gast anmoderierst, dürfen wir meine Lieblingsrubrik nicht überspringen.
Stimmt.
Mayas Landwort. Und ich lieb's ja so ein bisschen, mein eigenes Ding hier zu machen und dich so ein bisschen zu überrumpeln. Und deswegen habe ich daraus heute gemacht
Mayas Landzahl.
Und jetzt habe ich dir eine Zahl mitgebracht und du musst sie irgendwie versuchen zu erläutern und einzubetten. Und du musst herausfinden, was ich damit genau meinte. Die Zahl ist, die ich dir mitgebracht habe, 13,6.
13,6. Du hast ja mit Kartoffeln zu tun. Und ich sag mal so, 13,6 ist die durchschnittliche Größe einer deiner Kartoffeln, weil ihr habt ja relativ hochwertige Kartoffeln und eure Abnehmer fordern ja auch immer, dass die relativ groß sind, einheitlich. Und deswegen ist es so, wenn die kleiner sind als 13,6 Zentimeter.
Die klassische Pommeslänge, 13,6.
Richtig. Wer hat sie noch nicht nachgemessen? dann ist das nicht gut. Stimmt das?
Stimmt nicht.
Oh Mann.
Aber nice try. Ich wollte schon so ein bisschen, dass es über das heutige Thema geht, nämlich über Geflügelhaltung. Und 13,6 Kilogramm pro Kopf ist jeder deutsche Geflügelfleisch in Deutschland.
Im Jahr?
Im Jahr. Und die Zahlen kommen aus dem Jahr 2024. Und mir war das ganz wichtig, ganz am Anfang einmal anzusprechen. Denn ich höre manchmal so den Kommentar, und ich habe es auch schon im anderen Podcast gehört, naja, warum regen sich denn alle auf, dass jetzt so viele Geflügelhalter ihre Tiere keulen müssen? Die wären ja so oder so geschlachtet worden. So nach dem Motto, naja, ob es jetzt ein paar Wochen eher ist, ist ja auch nicht schlimm. Die hätten ja eh das gleiche Ende. Genau. Und ich wollte mit dieser Zahl zeigen, dass das Geflügel das beliebteste Nutztier ist in Deutschland und das, was wir am meisten essen und auf Platz 1 ist, noch vor Rindern. Und nicht nur, dass wir 13,6 Kilogramm Fleisch, Geflügelfleisch essen, sondern wir hatten es ja auch neulich gerade vor ein paar Folgen erst als Thema, 249 Eier pro Jahr, also so gut wie jeden Tag ein Ei, ob es jetzt frisch oder verarbeitet ist. Und deswegen sind wir auch diejenigen, die danach fragen, ne?
Ja. Wow, das war mir jetzt auch nicht klar, fast 14 Kilo im Jahr. Aber ich persönlich esse auch wahnsinnig gerne Geflügel. Ich liebe es total, aber ich will auch nicht so egoistisch sein und immer denken, so ich als Verbraucher, Hauptsache habe ich mein Fleisch auf dem Teller, sondern wir wollen ein bisschen über den Tellerrand gucken. Und ich freue mich, dass wir einen betroffenen Landwirt hier haben. Er kommt ursprünglich aus Niedersachsen und ist aber schon seit einigen Jahren in Brandenburg und er hat ja Enten und Gänse. Malte Vogt ist heute bei uns. Hallo Malte.
Hallo Kuhlage, hallo Maya. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Das stimmt, ich bin in Niedersachsen aufgewachsen, in der Lüneburger Heide, aber jetzt schon mittlerweile länger in Brandenburg, als ich in Niedersachsen gelebt habe, nämlich fast 20 Jahre.
Wenn du sowas hörst, ja, die sterben doch eh, so, was macht das mit dir?
Also ein Grund ist, oder ein Punkt, den man natürlich nicht vernachlässigen kann, ist, dass wir Nutztierhalter sind. Also die Tiere, die wir halten als Landwirte, haben einen bestimmten Zweck. Entweder geben sie Milch oder sie produzieren Fleisch. Und in dem Fall halten wir unsere Gänse und Enten. Wir leben vor den Toren Berlins und wollen natürlich den Berliner auch zu uns holen und dass er ein regionales Produkt, was dann durchaus auch, oder Erzeugnis, was durchaus auch saisonal ist. Denn Enten und Gänse konsumieren wir zwar der Deutsche das ganze Jahr, aber doch vorrangig in der Advents- und Weihnachtszeit oder November, Dezember. Ab 11.11. geht's los. Und deswegen schlägt in meinem Körper zwei Herzen. Das eine ist der Nutztierhalter, das andere ist aber trotz allem, die Tiere, die zu uns kommen, kommen Anfang Mai, Ende April. Das heißt, unsere Gänsemast ist etwas langsamer, keine Intensivmast und keine Hafermast, sondern die sind bei uns auch 24/7 draußen. Wenn sie 3 Wochen alt kommen, kommen sie zu uns, da sind sie Gössel, haben noch so einen gelben Pflaumen und bilden dann erst ein Federkleid aus. Also die Tiere wachsen in den 40, 45 Wochen trotz allem sehr ans Herz. Trotz allem, wir wissen, wir schlachten sie. Wir wissen, in unserer Gastronomie bieten wir sie nachher an und auch den unseren Gästen des Spargelhofes bieten wir sie an und sie nehmen sie dann mit nach Hause und bereiten sie zu, haben aber ein schönes Festmahl mit der Familie. Das ist ja was Traditionelles, was Verbindendes. Und deswegen haben wir die Tiere, zu dem Zweck halten wir sie, dass sie eben konsumiert werden sollen, gegessen werden sollen. Jetzt wurden bei uns 5000 Gänse gekeult, über 5000 Gänse in 8 Stunden. Das ist einfach eine ganz andere Nummer.
Oh mein Gott.
Aber es ist eine ganz andere Nummer. Das läuft sehr professionell ab, sehr ruhig. Gänse sind dann auch anders als Schweine, wenn man die zusammentreibt. Die treten sich nicht gegenseitig. Das läuft alles sehr ruhig ab. Und das ist dann schon nochmal ein anderes Bild, was mit einem Tierhalter, Nutztierhalter, ich betone es nochmal, trotzdem was anderes macht, als wenn jede Woche irgendwie, sag mal, 100 Stück weniger würden. Ja. Und das sozusagen, wir halten die, wir geben nicht jedem einen Namen. 5500 Namen würden uns auch so schnell auch nicht einfallen. Aber es ist trotzdem ein Bestandteil der Familie, ein Bestandteil des Betriebes, wenn auch dann nur für 40, 45 Wochen.
Und du hast jetzt gerade die Berliner angesprochen, aber ich glaube, da kannst du, alle Verbraucher, glaube ich, wünschen sich Tiere, die auf der Weide stehen, also Freilandhaltung. Und eure Tiere stehen ja auch draußen und damit quasi ja noch mehr unter Gefahr der Vogelgrippe. Wie hat sich das bei euch bemerkbar gemacht?
Das ist genau so, wie wir es gerade gehört haben von dem Löffler-Institut. Bei uns war es so, also wir leben in Kremmen, das ist... Linum ist nicht weit weg, das ist Mitteleuropas bedeutendster Kranich- und Gänserastplatz, während der Zugroute Richtung Süden und im Frühjahr dann wieder in Richtung Norden. Und da haben wir 50.000 bis 70.000 Kraniche in der Region und irgendwie 30.000 bis 50.000 Gänse. Das ist natürlich ein Spektakel, die Leute kommen auch raus und sehen die Kraniche sozusagen ins Schlafquartier wechseln oder dann auch auf unsere Felder, auf unseren Maisfeldern, die abgeerntet sind, da gehen die ja tagsüber hin und fressen. Bei uns war es so, mittlerweile vor 2 Wochen ist ja bei uns der Virus festgestellt worden oder die Grippe H5N1. Am Freitag sagte mir, das war dann der 17. Oktober, glaube ich, wenn ich mich nicht verhaue, ein Mitarbeiter von uns war gerade auf der anderen Wiese am Gärreste ausbringen, also Düngen einer Wiese, Kuhlage, falls du es nicht weißt. Das ist eine Kreislaufwirtschaft, die wir da betreiben. Und der Treckerfahrer sagte dann, Mensch, ich will dich nicht beunruhigen, aber hier sind 2 Kraniche, die fliegen nicht weg, wenn ich mit meinem Trecker ankomme. Und 2 Kraniche, die versuchen von mir wegzufliegen und stürzen wieder vom Himmel.
Okay, das ist natürlich schon verdächtig, ne?
So, das war sehr verdächtig. Luftlinie von unserer Gänsekoppel. Wir halten die ja in bäuerlicher Aufzucht, 24/7 draußen. Eigentlich das, was für Wassergeflügel, Gänse ist ein Wassergeflügel, finde ich, die richtige Haltung ist, ohne jemanden zu nahe treten zu wollen. Jeder kann seine Tierhaltung artgerecht so machen, wie er möchte. Aber das ist die Tierhaltung, für die ich stehe. Dann habe ich natürlich drüber nachgedacht, wie ist das mit dem Kranich? Und Vogelgrippe kommt ja gerne im Herbst oder aus meiner Sicht ausschließlich im Herbst. Dann habe ich mal ganz kurz das Internet befragt und da war es so, wie es ja gerade das Löffler-Institut auch gesagt hat, Kraniche, ja, können die Vogelgrippe verbreiten, aber ist aus meiner Sicht eher untypisch, betrifft eher andere Wildvögel, Gänse zuerst oder anderes Wassergeflügel, was irgendwie schneller zumindest ein Indikator dafür ist, dass wir ein Problem haben. Dann war ich erst so ganz beruhigt, dass ich gesagt habe, wahrscheinlich was Kranichbürtiges, schlimm genug, aber vielleicht nicht auf unsere Nutztiere zu übertragen. Dann natürlich mit ein paar Berufskollegen telefoniert, die auch so ein bisschen mich erstmal beruhigt haben. Trotz allem haben wir dann Vorsichtsmaßnahmen ergriffen, weil wir in diesem Zuzugs- oder Fluggebiet sind. Nie ist ein Kranich bei uns irgendwie im Gänsegehege gelandet und hat irgendwie das Futter meiner Gänse weggefressen oder auch keine Wildgans ist dazwischen gelandet.
Was habt ihr dann gemacht, wenn du sagst, ihr habt erstmal Maßnahmen unternommen?
Wir haben ja Gänse und Enten, wie du es ja anmoderiert hast. Und eine Mitarbeiterin war morgens bei den Gänsen, am späten Vormittag bei den Enten und dann noch bei mir auf meinem Hof. Ich habe so ein kleines Tiergehege, da habe ich 2 Pfauen und ein paar Perlhühner. Also eine Mitarbeiterin hat alle Tiere des Hofes versorgt. Oh, als das dann war, habe ich gesagt, dann nur noch die Gänse. Wir nehmen einen anderen Mitarbeiter, der kümmert sich ausschließlich um die Enten. Also das haben wir schon mal versucht zu trennen. Mhm. Noch mehr Schwarz-Weiß, dass man irgendwie sagt, also Arbeitsbekleidung, Seuchenwanne und dann erst in die Tiere und dann auch umziehen, so wie man es dann macht, wie eigentlich im Stall. Na, draußen Haltung ist das eigentlich nicht unbedingt so vorgesehen, wird empfohlen. Aber dann haben wir natürlich Vorsichtsmaßnahmen getroffen und Vogelscheuchen aufgebaut, dass die Vögel nach Möglichkeit auch gar nicht über unsere Gänsegehege fliegen. Jetzt nicht irgendwie einen Kürbis ausgeschnitzt und eine Fratze draus gemacht, sondern einfach so ein Big Pack genommen und also möglichst viel Windfläche, möglichst viel Bewegung.
Flattern. Gesicht von Kuhlage drauf.
Ja, das hätte vielleicht gewirkt.
Von mir, ja, ja.
Akustische Signale, so wie sie ja bei Flughäfen das machen, damit Vögel da nicht sind. Also Akustiksignale, das gibt es schon so ein bisschen intelligenter. Wenn also ein Vogel über das Gebiet fliegt, dann gibt es da unten klagende andere Vögel oder Geräusche von Greifvögeln, damit die Tiere
Hören wir Menschen das Geräusch reinkommt. Auch?
Ja, wir hören das, ja.
Ja?
Ja. Und dann sind wir auch häufiger noch die Herden abgelaufen, um zu gucken, liegen hier Kadaver, weil wir gehört haben, die Vögel fallen wirklich vom Himmel oder kommen erschöpft runter, rasten und kommen nicht wieder weg.
Genau, man sagt eigentlich zu den Kranichen, dass sie hohes Fieber, Atemnot, offener Schnabel, so Atemgeräusche, Blaufärbung vom Kamm, wässriger, schleimiger, grünlicher Durchfall und dann noch so apathische Störungen, komische Bewegungen, die man da beobachten kann und natürlich eine hohe Sterblichkeit.
Genau. Und an diesem dann Sonntag, ich glaube, das ist dann der 19. Oktober gewesen, ruft eine Mitarbeiterin an und sagt, heute Morgen ist soweit, in Herde Nummer 1, unsere knapp 5.500 Gänse haben wir auf 5 Herden aufgeteilt, ungefähr 1.100 Stück. Heute Morgen ist leider soweit, ich habe hier einen Kranich, Kadaver in Herde Nummer 1.
Scheiße.
Was soll ich damit machen? Erster Impuls ist, verschwinden lassen, niemandem Bescheid sagen. Ist aber natürlich, ich weiß, in welcher Region wir da so sind und dann, das natürlich nicht. Aber dann haben wir gesagt, okay, Tierarzt rufen, Veterinäramt rufen. Das hat noch ein bisschen dann gedauert, bis sie gekommen sind. Das war dann erst am Montag, aber an dem Montag hatten wir dann auch schon verhaltensauffällige Tiere, die genauso wie Maja es gerade sagte.
Wirklich?
Wenn du in deine Gänseherde reinkommst, die kennen dich ja oder die kennen den Mitarbeiter. Trotz allem gibt es erstmal eine kleine Fluchtdistanz. Die nehmen erstmal so 5 bis 10 Meter, bilden erstmal so einen Halbkreis um dich rum.
Abstand.
Dann wissen sie sozusagen, du gehörst dazu, dann kommen sie immer dichter. Aber alle Tiere haben erstmal diese den Fluchtreflex. Und an dem Tag war es so, dass dann Alma anrief, das ist die sich hauptsächlich um die Gänse kümmert, und sagte, du, hier ist was Verhaltensauffälliges, da sind jetzt Tiere, geöffneter Schnabel, Zunge hängt raus, bleiben auf dem Boden sitzen, sind so ein bisschen apathisch, sind schwach. Und und dann nahm das alles so seinen Lauf.
Was, wenn du das hörst,
ja.
Was ist dein erster Gedanke?
Fuck.
Ja, ne?
Darf man das so sagen?
Ja, klar. Weil man denkt ja die ganze Zeit, okay, könnte passieren, weil du bist ja auch ein realistischer Typ, logisch. Aber man hofft immer nicht. Und dann.
Wir sind ja in einem sensiblen Gebiet.
Ja.
Nicht? Also das Linumer Luch ist nicht weit weg und das ist ja seit Jahren und Jahrzehnten Kranich-Rastplatz in Mitteleuropa Nummer 1. Deswegen mit der Gefahr haben wir immer gelebt, aber bis jetzt, wir sind seit 10 Jahren Geflügelhalter, nicht einmal hatten wir einen Vogelgrippefall. Es gab schon mal einen Vogelgrippefall in der Nachbarschaft, aber noch nie bei uns auf unserem Hof. Und deswegen gehst du ja immer erstmal davon aus, es wird schon alles gut gehen, du hast Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Und als, wie gesagt, der Kadaver, eine Nacht liegt er da, Gänse sind einfach wahnsinnig interessierte Tiere. Und du konntest dann sehen, die haben die natürlich nicht aufgefressen, ist ja nicht deren Futter. Aber sie gehen ran und sind interessiert und zippeln hier und da mal dran. Und so war es eigentlich dann fast klar, jetzt ist bei uns Kacke am Dampfen. Und dann mussten ja die Tiere, die Herden beprobt werden. Da werden dann pro Herde 60 Proben genommen, Tupferproben. Und die werden dann eingeschickt. Und die Herde, wo der Kranich...
Tupferproben? Was ist eine Tupferprobe?
Okay. Ja, also so wie bei Corona, kommt da so ein Ding in die Nase und dann oder ein Schnabel. Ja,
genau.
So.
Und, ja. Und das war dann eben so, dass die Herde, wo der Kadaver gefunden wurde, da waren 60 Tupferproben positiv.
Oha.
Und dann haben wir die Herden ja getrennt. Also man muss ja so vorstellen, wir haben wirklich ein großes Areal von über 15 Hektar eingezäunt und wir haben so Portionsweiden, also dass man sagt, hier bleibt die Herde erstmal drauf, dann kann sich da sozusagen die Grasnarbe erholen und dann treiben wir die hin und her. Dass sie nicht unmittelbar nebeneinander stehen, auch diese 5 Herden, aber es war so, dass die Herde, die durch den Zaun getrennt am dichtesten dran stand, das war die, wo viele Infektionen waren. Und von der 5. Herde, sozusagen, die am weitesten weg war, da war gar kein Befund. Also wir hatten infizierte Tiere mit H5N1. Von den 5 Herden waren 3 infiziert und 2 Herden nicht. Trotz all ist es dann ja so, gibt eine Verordnung, Schutzmaßnahmen müssen ergriffen werden und dann ist Eile geboten. Und dann hat das Veterinäramt sozusagen das Heft des Handelns übernommen und hat uns dann gesagt, es kommt eine Fachfirma, die dann die Tiere keult. Dann haben die sich gemeldet, haben gesagt, okay, wir reisen jetzt an, bitte, wir brauchen noch 2 Mitarbeiter von dir oder 3 Mitarbeiter. Das haben wir aber nicht mit Alma gemacht, denn Alma war dann irgendwie, dass sie meinte, so, jetzt war ich hier, jetzt geht's gleich ans Keulen, ich hau mal ab für 2 Tage, das gucke ich mir jetzt nicht an.
Du bist dann weg?
Ich war auch nicht mit dabei, nein, ich bin dann auch weg, aber für mich ist es trotz allem so, ich habe Verantwortung für 150 Mitarbeiter an meinem Standort, ich muss auch trotz allem funktionieren. Ne, und Missgeschicke haben wir immer mal und wir hatten auch schon sozusagen einen schlimmen Unfall, dass ein Mitarbeiter von uns verunglückt ist und fast querschnittsgelähmt war. Eine Spritze ist umgefallen und also wir sind ein bisschen kummererprobt, aber noch nie natürlich, dass irgendwie bei uns knapp 9000 Tiere, du sagtest es ja, 5500 Gänse, dann war klar, dass die gekeult werden müssen. Dann irgendwie, das war gerade im Prozess.
Aber hol uns nochmal da an der Stelle ganz kurz ab, weil ich glaube, da können wir wieder nochmal die Kritik am Anfang, so nach dem Motto, die werden ja so oder so, werden sie am Ende ihres Lebens getötet. Was ist jetzt aber der Unterschied? Ihr müsst sie komplett, ich glaube, ich muss das Wort sagen, ne? Verbrennen? Oder wie
wird das? Das machen wir nicht. Jetzt geht es ja darum, die Vogelgrippe einzudämmen. Das Einzige, was dann passiert, möglichst kurze Transportwege. Die Tiere kommen in große Transportkisten.
Ja.
Da passen so 35 bis 40 Tiere rein. Da werden die reingetrieben. Und das geht wirklich, man treibt die so ein bisschen, geht so ein bisschen auf die Gänse zu und dann gehen sie da rein. Da muss man nicht die Gänse anfassen und da reintun, sondern sie sind sehr treu. Treu doof vielleicht, aber sie sind sehr treue Tiere und irgendwie so friedliche Tiere. Deswegen gucke ich mir sie auch so gerne an, wenn sie auf der Wiese sind, schneeweiß. Das macht irgendwie was. Hat einen gewissen Glanz, hat eine gewisse irgendwie
Ästhetik.
Ja. Aber in dem Fall ist es so, dann kommen die in große Transportboxen und dann werden die sozusagen bei uns über die Straße gefahren. Dann kommen die in einen geschlossenen Container, drei Transportboxen übereinander, also da irgendwie um die 120 Tiere. Klappe zu, dann werden sie mit dem Gas erstmal betäubt, dass sie einschlafen, aber danach werden sie damit eben auch getötet.
Das heißt, jetzt kommen wir nochmal auf den Anfang zurück. Irgendwie so, wenn da hier, die sterben ja doch. Nee, der große Unterschied ist, sie sterben umsonst. Ja. Kann man das so sagen, ne? Eigentlich, ne? Also.
Ja, also kann man wahrscheinlich auch so sagen, obwohl der wirtschaftliche Schaden lässt sich ja auch gut beziffern. Aber es ist trotz allem, habe ich mich ja dazu entschlossen, in unserem Betrieb Tiere zu halten. Und Tiere anzubieten. Und Spargel, warum kommen die Leute auf den Spargelhof? Ne, weil das ist was Regionales, sie freuen sich drauf, ist der Frühlingsbote. Warum kommen die Leute auf einen Bauernhof, der Gänse anbietet? Weil sie auch da sagen, es ist was Regionales, ich will was Gutes haben, ich will wissen, wie es aufgewachsen ist. Und deswegen die Tierhaltung irgendwie 24/7 draußen, hat aber dann das Risiko, dass auch von außen irgendwie Viren eingetragen werden können.
Mhm. Wie hoch ist denn jetzt für dich, weil Kulage das Wort umsonst gesagt hat, das Tier ist umsonst verstorben, aber du hattest ja schon wirtschaftlich quasi richtig viel reingesteckt. Wie hoch ist dein Verlust?
Die Tierseuchenkasse kommt dafür auf, deswegen muss man erstmal glücklich sein, dass es in Deutschland das System gibt. Tierseuchenkasse will ich nochmal ganz kurz erklären, bevor ich darauf komme, was sozusagen der wirtschaftliche Schaden für uns ist. Das ist fast wie eine Solidarkasse. Also jeder tierhaltende Betrieb meldet eine Anzahl Tiere, die er zu einem bestimmten Stichtag hat und bezahlt dann einen Betrag. Jetzt kann ich dir nicht genau beziffern, aber ich glaube, pro Gans oder Ente zahlen wir vielleicht 5 Euro da ein in die Kasse.
Das ist obligatorisch, ne? Das müsst ihr machen, ne?
Jawohl. Jetzt gab es aber im Januar schon in Brandenburg die Maul- und Klauenseuche. Diese Tierseuchenkasse ist eben dafür da, wenn eine Seuche entsteht, die der Landwirt ja nicht verursacht hat, sondern der Opfer geworden ist, dass sie natürlich sozusagen die Kosten einigermaßen deckt oder die Kosten deckt. Und so ist die Tierseuchenkasse, glaube ich, jetzt in Brandenburg nicht gut gefüllt. Da gab es jetzt schon irgendwie Ideen, ob die Landeskasse dann doch sozusagen Steuermittel nimmt und da reinfüllt, sodass dann, ich bin ja mit meinen Tieren, auch wenn es jetzt knapp 9000 Tiere sind, davon arg betroffen. Es gibt ja viel größere Geflügelhalter als uns da. Jetzt muss man gucken, wie wird es vergütet, der Schaden. Ich muss da meine Kosten nachweisen und da habe ich jetzt morgen tatsächlich einen Termin und werde dann wissen, wie sie die Tiere dann entschädigen. Ich kann nur sagen, wenn man irgendwie davon ausgeht, ich habe 5500 Gänse mal gehalten, die haben im Schnitt, einfacher zu rechnen, von mir aus 5 Kilo, obwohl die eher drüber sind. Ich verkaufe das Kilo für 20 Euro, dann sind es also 100 Euro pro Tier, was ich an Umsatz hätte, das mal 5000 sind 500.000 Euro. Bei den Enten 3600, die wiegen weniger. Da sagen wir, kommen nochmal irgendwie 160.000 Euro dazu. Also reden wir bei mir irgendwas schlapp um die 600.000, 700.000 Euro Umsatz, die mir fehlen. Da sind jetzt natürlich auch schon Kosten natürlich entstanden. Tiere zu kaufen, Versicherungen, Mitarbeiter.
Futter.
Genau, alles was dabei ist. Am Ende habe ich an einem Tier nicht viel übrig. Es macht dann tatsächlich die Stückzahl aus, aber lass es nachher von mir aus 10 Euro am Tier Gewinn sein. 5 bis 10 Euro, je nachdem, wie viel Kilo sie nachher haben. Aber so in dem Schnitt passt es nachher. Dann ist das nachher mein Verlust, der irgendwie in Richtung 100.000 Euro wohl geht. Aber die Kosten, die drin stecken, jetzt ziehst du von den 700.000, 800.000 Euro meine 100.000 Euro Gewinn runter. Da reden wir schon von einem Schaden, der wesentlich größer als 500.000 Euro ist. Was davon die Tierseuchenkasse übernimmt, weiß ich nicht. Habe auch schon mit unserer Versicherung gesprochen, ob man sich dagegen hätte versichern können. Nein, dafür gibt es zumindest sagt das mein Versicherungsmensch, dafür gibt es keine Versicherung, bei der ich noch sozusagen zusätzlich zur Tierseuchenkasse mich hätte absichern können.
Und was ist jetzt mit dem Federvieh bei Malte Vogts auf dem Hof?
Nein, definitiv nicht. Aber ich beantworte die Frage nochmal ein bisschen anders, weil ich ja auch gefragt wurde, Mensch Malte, warum gehst du eigentlich damit an die Öffentlichkeit? Warum sagst du ja, ich bin ein betroffener Betrieb, machen sonst wenige? Ich versuche die Landwirtschaft, die wir machen, so transparent wie möglich zu machen und dann zu sagen, ja, pass auf, das war bei mir. Warum denn nicht? Also ich habe ja nichts falsch gemacht, ich habe nicht irgendwie falsches Futter eingesetzt und das Fleisch ist giftig, sondern bei mir ist ein Kranich vom Himmel gefallen und der hat bei mir was in Gang gesetzt, was ich so bis jetzt noch nicht hatte. Und damit muss ich jetzt nach draußen gehen und muss auch, so sehe ich das, für meine Mitarbeiter, für meine Firma, auch für das, was wir da machen. Und wir wollen ja den Leuten möglichst transparent unsere Landwirtschaft verkaufen. Also muss ich sagen, ja, bei uns ist es gewesen. Und wie gehe ich damit um? Und deswegen kann ich definitiv die Frage so beantworten, Kuhlage, Gänse oder Wassergeflügel wird es bei mir auch 2026 geben. Und auch in gleicher Anzahl, wie ich sie jetzt hatte. Jetzt kann man mich doof oder naiv halten, aber wir hatten das erste Mal jetzt in 10 Jahren die Vogelgrippe, ich gehe davon aus, das nächste Mal gibt es hoffentlich gar nicht oder dann auch erst wieder in 10 Jahren. Aber es ist ein landwirtschaftliches Erzeugnis, was wir gerne machen, gerne erzeugen und nachhaltig erzeugen. Nicht? Und nachhaltig ist für mich immer, und das kommt ja manchmal auch so kurz, ist nicht nur ökologisch, sondern ist auch die Ökonomie dabei und ist auch das Soziale dabei. Und ich habe eine Verantwortung meinen Mitarbeitern gegenüber. Ich habe erzählt, ich habe 150 Mitarbeiter, die sind in der Gastronomie, im Hofladen. Da sind die Treckerfahrer, da sind die Buchhalter, das sind ja Verkäufer, Köche. Und denen will ich nach wie vor ein verlässlicher Arbeitgeber sein. Und deswegen halten wir auch 2026 Wassergeflügel.
Ich habe auch von Maya gelernt, Entschuldigung, dass ich nochmal ganz kurz reingrätsche, aber ich habe auch von Maya so über die Jahre, die wir diesen Podcast ja machen, gelernt, dass man als Landwirt auch irgendwie so ein bestimmtes Gen haben muss. Nämlich irgendwie dieses Scheiß drauf, ich mache trotzdem weiter Gen. Weil es gibt mal eine Missernte oder es gibt mal irgendwie so einen komischen Parasiten, der irgendwas befällt. Und Maya hat oft gesagt, irgendwie, wenn ich da jedes Mal sagen würde, nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ja. Dann brauche ich nicht Landwirt werden, weil das ist irgendwie auch immer, auch wenn es bitter ist, das gehört auch ein bisschen dazu, ne, oder?
Ja, und wie ich immer so schön sage, wir richten uns ja eh nach dem Wetter und das ist ja so unplanbar, dass du quasi jeden Tag oder jedes Jahr so viele Parameter hast, mit denen du nicht rechnen kannst. Wir sind es quasi gewöhnt, dass irgendwas kommen kann, was wir nicht einplanen können.
Jedes Jahr hat irgendwelche Krisen bis jetzt schon hervorgebracht und die haben wir immer als Team gemeistert. Jetzt sitze ich hier alleine, ja, aber da stehen ja ganz viele Mitarbeiter dabei, die alle in ihren Positionen daran mitwirken, dass wir Krisen bestehen. Und nochmal auf das Wassergeflügel zurück. Deswegen stelle ich das jetzt wegen eines Niederschlags nicht ein. Aber das eine sind ja noch die Kosten, die jetzt entstanden sind durch das Keulen der Tiere, beziehungsweise sozusagen der wirtschaftliche Schaden, dass das Futter sozusagen da nicht vergütet wird durch die Tiere, die ich verkaufen kann. Jetzt gibt's aber noch die Absprachen gerade und das ist jetzt das Nervzehrende. Wir kommen jetzt in das eine, was das Emotionale ist, dass die Tiere den Hof verlassen, sozusagen gekeult. Jetzt kommen wir dazu, dass
ich hab's nur in den Nachrichten gesehen und musste mir schon, also es war schlimm, das schon zuzuschauen.
Mhm. Ja, jetzt haben wir das Thema Maya, dass wir mit den Veterinären abstimmen müssen, was passiert auf den Wiesen, wo die Tiere gehalten wurden und wo ja eventuell noch Exkremente sind, die ja den Vogelgrippevirus, der kann jetzt noch auf der Wiese wie sie sein. Jetzt müssen die Wiesen desinfiziert werden. Aha. Da gibt uns das Veterinäramt jetzt Maßgaben vor. Und wir sind jetzt ungefähr 2 Wochen, nachdem die Tiere von der Wiese runtergenommen wurden und gekeult wurden. Das Veterinäramt möchte, dass wir diese Wiesen umbrechen. Das heißt also einmal umflügen, von links auf rechts drehen. Oder auf jeden Fall, dass wir die schwarze Seite nach oben holen und die Grasnarbe unten sozusagen also in 30 Zentimeter Tiefe beerdigen. Es gibt aber in Brandenburg ein Wiesenumbruchsverbot.
Oh, nicht im Ernst.
Genau, so und das habe ich. Und wir sind da auch, die Luchwiesen sind tatsächlich auch ein Moorkörper. Da bin ich jetzt tatsächlich mal auf der Seite, nee, nicht umbrechen. Und das halte ich auch für Quatsch, das zu machen. Es gibt ja andere Möglichkeiten. Irgendwie entweder Brandkalk drauf zu streuen, das hat eine desinfizierende Wirkung. Mhm. Und die Fachfirmen auch sagen, das gibt's. Oder es gibt auch was anderes, was sie nehmen würden, biologisch abbaubare Produkte. Und da sträubt sich auch nochmal das Amt dagegen. Da wollen die irgendwie noch andere Sicherheiten haben. Und das ist dann, dass ich denke, wir müssen weiter. Weil das ist ja auch der wichtigste Punkt. Jetzt haben wir Vogelgrippe gehabt. Das ist dramatisch. Aber ich muss trotzdem nach vorne gucken.
Jetzt sitzt du hier ja heute alleine. Aber es sind ja so viele andere Geflügelhalter betroffen. Was glaubst du, was ist denen jetzt am wichtigsten, wenn die jetzt hier sitzen könnten und auch sprechen könnten? Wofür würden die sich einsetzen?
Mit Sicherheit auch für Sachverstand von den Veterinärämtern. Also auch da muss ich mal Gruß rausschicken an die Berufskollegen. Seitdem das ja öffentlich wurde, dass wir Geflügelgrippe haben und meine Tiere gekeult wurden, bekam ich ja Anrufe, wie können wir dir helfen? Und so könnte ich jetzt in Kremmen aus dem Spreewald Enten bekommen und aus dem Spreewald Gänse bekommen, geschlachtet allerdings. Das wäre auch da, also nicht, dass ich jetzt lebende Tiere herholen würde, sondern geschlachtet, dann hätte ich wieder Brandenburger Produkte da, die ich in meinem Hofladen verkaufen kann. Mhm. Auch das muss ich jetzt erstmal abstimmen, dürfen die jetzt überhaupt zu mir kommen oder nicht. Aber die Solidarität ist immens unter den Landwirten. Also da kann man ja zwischenzeitlich auch mal unterschiedlicher Meinung sein. Auf dem Pachtmarkt kann man sich auch befeindet sein. Aber da halten wir alle zusammen.
Cool.
Das ist total super. Nochmal ganz kurz, aber ich komme gleich auf deine Frage zurück. Ein Bäckermeister sagt, du, ich bringe dir Stollen vorbei oder was willst du haben für deine Truppenteile, die jetzt leider deine Tiere keulen, aber die müssen auch irgendwie versorgt werden, kann ich dir irgendwas vorbeibringen? Also die Solidarität dann auch auf dem Dorf ist einfach eine Sensation. Was sich die Landwirte, glaube ich, wirklich dann wünschen, ist für den Fall der Fälle, dass sie von mir aus ein Betrieb sind, der in einen Sperrbezirk dann fällt. Ne? Dann wird ja gesagt, hier ist Vogelgrippe und dann kannst du innerhalb von 3 Kilometern, glaube ich, gar nichts ausführen, gar keine Hühnereier. Und innerhalb von 10 Kilometern hast du auch noch Reglementierungen, dass man da einfach sagt, ist das wirklich so notwendig, dass die Hühnereier jetzt nicht raus dürfen? Der Erreger ist hoch ansteckend, aber wie weit kommt der tatsächlich? Bei mir war es ja schon so, schnell gehandelt, schnell 3 Herden waren infiziert, 2 nicht. Also ist es nicht weitergegangen als in diesen 15 Hektar, so würde ich zumindest mal sagen. Die Enten wurden gekeult, da war gar kein Vogelgrippe, gar kein H5N1-Erreger drin. Aha. Dann die Tiere auf dem Hof, waren ja nachher nur noch die 2 Perlhühner, die 2 Pfauen, 4 Gänse. Und da hat der Tierarzt bei uns vor Ort, der die Tiere sonst immer begleitet hat, gesagt, nee, macht er nicht. Liebes Veterinäramt, da müsst ihr auch jemand anderen suchen, weil die Tiere sind gesund, das weiß ich, die sind beprobt. Aber dann hat das Veterinäramt jemand anderen geholt und die dann trotz allem keulen lassen. Das sind jetzt auch die Themen, wo ich sage, jetzt wird es irgendwie dann auch ein bisschen komisch. Ich kann verstehen, Nutztiere sind dann nicht, sind nur ein Bestandteil, da muss man jetzt irgendwie sachlich bleiben.
Ja.
Und die Wildtiere sind zu schützen und wenn es sozusagen H5N1-Herde gibt, für die ich verantwortlich wäre, dann müssen wir da auch Hand anlegen oder müssen die dann auch tatsächlich gekeult werden. Aber die Tiere bei uns auf dem Hof waren überdacht, waren dann in Gehegen, weil der Mitarbeiter die Tiere sozusagen mal versorgt hat, reine Vorsichtsmaßnahme. Da habe ich auch mal gefragt, können wir nicht hier Quarantäne irgendwie Stationen machen, dass wir sagen, die bleiben da und wir beobachten die mal 7 oder 14 Tage. Und da wurde mir bis jetzt gesagt, nein, das ist eine Verordnung, das ist ein Betrieb, darunter läuft das. Der Mitarbeiter ist von A nach B gelaufen. Natürlich haben wir alles dokumentiert, weil der Mitarbeiter ja auch Dokumente, Papier erzeugen muss. Und so war alles nachzusehen, dass der Mitarbeiter, bevor wir wussten, dass wir betroffen sind, alle Tiere des Hofes betreut hat. Und dann läuft das einfach ab wie eine Maschinerie und dann müssen alle gekeult werden.
Also, wenn ich die richtig verstanden habe, zwischendurch mal ein bisschen mehr Augenmaß und so, als statt irgendwie Schema F über alles drüber zu legen, irgendwie so eine gute Balance zwischen berechtigtem Sicherheitsbedürfnis und übertriebener Sorge.
Ja.
Und was wünschst du dir jetzt von den Verbrauchern, wenn man so auf die Weihnachtszeit guckt und auf die Weihnachtsgänse, hast du einen Tipp?
Dass man wirklich keine Angst hat und sagt, ich kaufe nach wie vor ein regionales Produkt oder eine deutsche, ostdeutsche Gans, die da ja sehr gut erzeugt wird. Alle Landwirte, genau wie wir, machen das mit der gleichen Inbrunst, wie ich es jetzt hier hoffentlich gut rübergebracht habe, wie wir das so machen. Die Gänse, die in Deutschland produziert werden, decken ja sowieso nur irgendwie 20% des Bedarfs ab. Deswegen 80% kommen aus dem Ausland.
Polen und Ungarn, ja.
So ist es. Das sind andere Tierhaltungsbedingungen, wie sie da sind. Das wäre auch noch, also da gibt es ja auch die Möglichkeit, nochmal Lebendrupf zu machen. Das heißt also, die haben noch den Wirtschaftszweig, die Daunen noch zu verkaufen. Das heißt, die werden einmal in ihrem Leben nochmal gerupft, was in Deutschland verboten ist, was ich auch nicht machen möchte. Es gibt auch das Thema Gänsestopfleber, dass sie auch sozusagen das Futter reingekriegen und dann wird die Leber groß. Und deswegen am besten deutsche Produkte dann kaufen oder regionale Produkte, dann weiß ich, sie sind unter den Tierhaltungsmaßgaben gehalten worden, wie es ein Großteil wahrscheinlich der Bevölkerung möchte. Und kann ich noch eine gute Botschaft mitbringen, zumindest das, was ich von anderen Berufskollegen gehört habe, die lassen alle die Preise stabil dieses Jahr. Aber die Tiere tatsächlich aus dem Osten, die nach Deutschland kommen, die sind im Preis gestiegen. Sind immer noch günstiger als die deutschen Produkte, hat aber eben auch mit anderen Maßnahmen zu tun. Wie gesagt, mit anderen, was ich schon gesagt habe, Lebendrupf oder Daunenhandel oder Leberhandel. Und deswegen einfach zum regionalen Bauern gehen und dann sieht man ja, wie die Gänse erzeugt sind. Und dann weiterhin die Landwirte unterstützen.
Vielen Dank, Malte, dass du wirklich bereit bist, dich in der Öffentlichkeit zu dem Thema zu äußern und uns hier Rede und Antwort gestanden hast. Und ja, wir hoffen natürlich, dass die Ämter dir bald wieder grünes Licht geben, dass du wieder deinen Job machen kannst und dass du im nächsten und in den zukünftigen Jahren davon verschont bleibst. Ne?
Vielen Dank, dass ihr mir ein Ohr geschenkt habt und dass ich hier dabei sein durfte und mein Leid etwas kundtun durfte.
Maja, was nimmst du denn mit aus dieser Folge?
Ich nehme mit, dass ich mitleide, das so zu sehen, dass du und auch die Menschen, denen ich meine Freunde und Freundinnen, die Geflügelhalter sind, wenn ich das jetzt so beobachte, tagtäglich da die Gänse irgendwie auf die Weide getrieben und auch schon Spitznamen gegeben von Schnatti und so weiter und auf einmal alle umsonst mit aufgezogen, umsonst durch andere schwierige Tage gekriegt. Also ja, es sind am Ende dann doch Lebewesen. Und man wünscht sich ja von Landwirten, dass sie, man sagt ja mal, ich esse Fleisch, aber nur, wenn ich weiß, dass es denen gut ging. So, ne, hier saß jetzt einer, der weiß, dass es seinen Tieren gut ging und der am Ende des Jahres dann trotzdem alle umsonst keulen muss. Und das ist schlimm mit anzuschauen.
Ich finde es auch irgendwie so, dass man so viel Arbeit auch jetzt mal aus der wirtschaftlichen Perspektive betrachtet, dass man so viel Arbeit reinsteckt und am Ende durch etwas, was man völlig unverschuldet hinnehmen muss, dann so einen Verlust erleidet und find's bitter, weil man so hilflos ist gegenüber dieser Vogelgrippe. Dann kommt da ein so ein Kranich und das war's.
Genau, vielleicht hören uns ja hier noch andere Landwirte und Landwirtinnen zu, die uns auch von ihrer Geschichte vom Hof erzählen wollen. Dann schreibt uns doch gerne an 63hektar@ndr.de.
Heck dir Post.
Habe ich über meinen Instagram-Account bekommen. Moin von Nils. Ich feiere euren Podcast, 63 Hektar, den höre ich immer beim Kühefüttern. Mir kam die Frage, ob ihr eigentlich zur Agritechnica geht. Wäre ja mal was Spannendes. Wollen wir es verraten, Maja?
Wir wollen es auf jeden Fall verraten. Also ich finde, wir gehören dahin.
Absolut.
Und deswegen sind wir auch da, am Dienstag,
ja,
den 11.
Die Agritechnica, für alle, die nicht wissen, was das ist, die Agritechnica ist die Venus für Landwirte, oder? Das ist also, ja komm, also das ist ein bisschen, man läuft rum und läuft und steht sabbernd vor Maishäckslern, oder?
Ja, mindestens das. Ja, okay, wenn du das so, dann ist das so. Na, deine Wahrnehmung von außen.
Jetzt sag du mir in zwei Worten, was ist die Agritechnica?
Die Landtechnikbranche kommt da zusammen aus aller Welt und wir freuen uns da über die Neuheiten der Branche etwas zu lernen, gerade wir aus dem Ackerbau, aber auch aus der Viehhaltung.
Und wir sind auch da mit 63 Hektar. Am 11. nachmittags.
Genau. Und wir sind in Halle 24 bei der DLG Studio Stage.
Welche Uhrzeit?
Um 16 Uhr bis 16:55 Uhr.
Also wenn ihr auf der Agritechnica seid, dann kommt bitte vorbei und seid dabei, wenn wir eine Podcast-Folge aufzeichnen.
Wollen wir auch noch das Thema verraten?
Sag mal bitte.
Okay, wir reden über Vertical und Indoor Farming. Sieht so die Landwirtschaft der Zukunft aus?
Wow.
Wir freuen uns drauf, euch zu treffen, liebe Hektis. Kommt gerne vorbei.
Ja, das war's für uns heute. Eine Folge, die uns nachdenklich macht. Wir hoffen aber, dass wir trotzdem irgendwie ja, positiv in die Zukunft blicken können.
Wie immer.
Wir hören uns in zwei Wochen wieder, ihr lieben Hektis.
Ihr lieben Hektis, bis dahin. Tschüss.
63 Hektar.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Mokwitz. Yeah.